Wir haben gesehen, es gibt Reue und Reue. Und es ist so, dass wir da noch einiges mehr dazu lernen. Es gibt so komische Ideen, die verbreitet werden. Unglaublich. Da gibt es also Leute, die sagen, ja, Buße tun, das müssen eigentlich nur Menschen, die sich bekehren. Aber nach der Bekehrung muss man nicht mehr Buße tun. Man müsste einfach die Sünden bekennen. Ich meine, Carlo, du hast mir die Frage gestellt in der Pause. Sünden bekennen, aber nicht Buße tun. Nun, Buße tun bedeutet eben nicht nur umdenken. Metanoeo heißt eben umdenken. Aber das Wort beinhaltet eben ein anderes Denken über Sünde, indem man Sünde verabscheut und Sünde, die man getan hat, eben bereut von Herzen, und zwar Gott gegenüber. Ganz wichtig, der Apostel Paulus sagt in Apostelgeschichte, wenn wir kurz aufschlagen, 20, wie er gepredigt hat. Und wenn er seine Verkündigung zusammenfasst, sagt er, Vers 21, also 20 und 21, da sagt er den Ältesten von Ephesus.
Bitte. Da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte.
Jawohl, du kannst Vers 20 noch dazu nehmen.
Wie ich nichts zurückgehalten habe von dem, was nützlich ist, dass ich es euch nicht verkündigt und euch gelehrt hätte, öffentlich und in den Häusern. Da ich sowohl Juden als auch Griechen die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus bezeugte.
Ja, also, ganz wichtig, die Buße zu Gott, nicht einfach Buße. Also, Judas ging zu den Priestern, aber er hätte zum Herrn gehen müssen. Die Buße zu Gott. Und Paulus sagt also, das hat seine Verkündigung geprägt. Ob das öffentlich war oder in den Häusern, es gibt unterschiedliche Zusammenkünfte. Es gibt Dinge, die wirklich einen öffentlichen Charakter haben, und es gibt solche, die eher eben einen häuslichen, kleineren, beschränkteren Rahmen haben. Das ist sehr wichtig, das zu unterscheiden, aber Paulus hat beides getan. Ganz öffentliche Zusammenkünfte, ganz halböffentliche, private Zusammenkünfte. Aber immer hat er gepredigt, die Buße zu Gott und den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus. Und nun ist also klar, dass das macht das den entscheidenden Unterschied aus zwischen Petrus und Judas. Aber jetzt die Frage, muss man nur Buße tun bei der Bekehrung und nachher nicht mehr? Nun, wir haben 2. Korinther 7, Vers 10 gelesen, dass eben die gottgewirkte Reue bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil. Und was ist der Zusammenhang? Man kann für sich 2. Korinther 7 lesen. Paulus erklärt, wie er froh ist und dankbar zu sehen, wie die Korinther auf den ersten Brief reagiert haben. Die haben vieles, was er da aufgedeckt hat, haben sie akzeptiert und haben sich darüber gebeugt. Und es hat wirklich auch etwas ausgelöst. Eifer und Energie, und die waren bereit, wirklich auch die Konsequenzen daraus zu ziehen. Das beschreibt er also in Kapitel 7. Und in dem Zusammenhang spricht er von der Buße, eben von der gottgemäßen Reue und Buße. Also ist das ganz klar für Gläubige. Und dann gibt es noch andere Dinge. Da habe ich einen Brief bekommen, 10 Seiten, von einer Frau. Also da hatte ich wirklich ein Problem. Das war also mit voller Autorität. Wollte sie mir beibringen, es ist falsch zu sagen, dass man bei der Bekehrung die Sünden bereuen muss. Buße bedeutet nur umdenken. Man muss anders denken, und das alles mit Reue und so, das kommt alles viel, viel später. Ja, und dann hat sie mir da noch ein Linke geben zu einem bekannten amerikanischen Prediger. Ich sage jetzt den Namen nicht. Aber es reicht, wenn man mal drauf stößt, dann weiß man, ah, das ist der Punkt. Wirklich im vollen Ernst macht er da Seminare im Internet, um zu zeigen, man muss nicht bereuen, sondern nur umdenken. Was haben wir gelesen in 2. Korinther 7? Nicht wahr? Man muss gar nicht ein Gegenseminar halten. Das reicht, wenn man eine Bibelstelle liest. 2. Korinther 7, Vers 10, noch einmal.
Denn die Betrübnis nach Gottes Sinn bewirkt eine nie zu bereuende Buße zum Heil.
Also, die Betrübnis, gottgemäß, geht ja voraus und die führt zur Buße. Ist eine Voraussetzung für Buße. Und nicht etwa irgendwann die Folge. Ich habe ja gesagt, das geht gar nicht. So kreiert man Namenschristen. Sagen, ja, ich sehe das alles anders als früher. Aber das ist nicht eine Umkehr. Also, Buße ist immer verbunden auch mit Gefühlen. Wir sind nicht einfach da Verstand und da Gefühl und da Körper und so weiter. Nein, wir sind eine Einheit von Geist, Seele und Körper. Und es ist eigentlich auch interessant, wenn die Bibel spricht über das Herz, dann sind das nicht nur die Gefühle. Herz bedeutet in der Bibel, wenn man alle Stellen nachgeht, also Herz im übertragenen Sinn, die Bibel spricht auch über den Muskel hier, aber dieser Muskel als Motor unseres ganzen Kreislaufsystems ist ein Bild von unserem Innersten als Persönlichkeiten. Sprüche 4 sagt, man muss nichts so vorsichtig bewahren wie das eigene Herz, denn von ihm gehen eben die Entscheidungen des Lebens aus und die Ausgänge des Lebens. Und wenn man allen Stellen nachgeht, ist das Herz der Sitz unserer Gefühle und unseres Denkens. Es ist nicht gespalten. Das gehört zusammen, das dürfen wir nicht aufspalten. Die Griechen haben das ihnen gemacht. Und darum sagen wir dann im Deutschen mit Herz und Kopf und mit Kopf und Herz. Nein, Herz hat den Kopf auch schon drin. Also das Denken und das Fühlen, das gehört zusammen. Und natürlich kann es sein, dass man unter Umständen, verschiedenen Umständen, irgendwie wie eine Aufspaltung empfindet vom Denken und Fühlen. Aber dann müssen wir durch das Lesen des Wortes das wieder zusammenfügen. Ja, und so ist eben die Buße nicht einfach ein Umdenken, sondern ein Bereuen, ein Traurigsein und ein Hingehen zum Herrn, an ihn suchen. Aber dann wird man angenommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Ja, und Buße gilt also für die Bekehrung, aber auch für das Leben als Christ, als Kind Gottes. Ja?
Ist da vielleicht nicht auch schön die Stelle aus Lukas 15, Vers 21? Aus diesem,
ja, dort hast du natürlich ein Beispiel, wie eben diese Buße bei der Bekehrung, dort geht es ja wirklich um den Gedanken der Bekehrung, aussieht.
Die Haltung von diesem Menschen.
Ja. Speziell. Also Lukas 15, du sagst Vers 18, ja? Hast du Vers 18 gesagt oder 21?
21.
Wie?
Vers 21.
Ja, aber Vers 18 dazu würde ich vorschlagen. Dann wird es noch stärker. Liest du, Christian, Lukas 15, Vers 18.
Ich will mich aufmachen und zu meinem Vater gehen und will zu ihm sagen, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen. Mach mich wie einen deiner Tagelöhner.
Ja, also da überlegt er sich, ich möchte es machen, ich möchte umkehren. Das ist eine Voraussetzung, ja. Aber dann muss man es auch wirklich machen. Und das ist dann eben die Betrübnis gottgemäß, die dann eben zu einer nie zu bereuenden Buße zum Heil führt. Vers 20.
Und er machte sich auf und ging zu seinem Vater. Als er aber noch fern war, sah ihn sein Vater und wurde innerlich bewegt und lief hin und fiel ihm um seinen Hals und küsste ihn. Der Sohn aber sprach zu ihm: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Ich bin nicht mehr würdig, dein Sohn zu heißen.
Ja, das drückt alles aus, was Buße beinhaltet. Danke. Jetzt gehen wir zurück zu Matthäus 27. Und wir haben jetzt zwei negative Beispiele gesehen aus dem Alten Testament. Ich habe gesündigt, der Pharao, und er endet im Toten Meer. Saul, ich habe gesündigt, und auch später wieder, ich habe gesündigt. 1. Samuel 26, 21, und dann dieser furchtbare Tod. Und dann haben wir noch ein Beispiel von jemandem, der gesagt hat, ich habe gesündigt. Ja, wenn ich sage, dann heißt es plötzlich, aha, Bileam. 4. Mose 22. Der wollte einfach seinen Willen durchsetzen, gegen Gottes Willen. Und hat durchgedrückt, bis Gott gesagt hat, also geh. Aber das war nicht, weil Gott ihn gehen lassen wollte, sondern Gott ließ ihn seinen Eigenwillen ausführen. Aber er merkt dann unterwegs, dass da wirklich etwas falsch gegangen ist. 4. Mose 22, Vers 34.
Und Bileam sagte zu dem Engel des Herrn: Ich habe gesündigt, denn ich habe nicht erkannt, dass du mir auf dem Weg entgegentratest. Und nun, wenn es böse ist in deinen Augen, dann will ich umkehren.
Ja, also er sagt, ich habe gesündigt. Und da geht er aber seinen falschen Weg weiter. Und er wird zu einem ganz schrecklichen Feind Israels. Er hat feststellen müssen, es geht nicht, ich kann Israel nicht verfluchen. Gott verflucht sein Volk nicht. Aber wenn ich Israel verführe zur Sünde, dann kommen sie unter die Zucht Gottes. Und das hat er gemacht. Den Rat zur Verführung gegeben, aber in Josua 13 lesen wir dann, wie später Bileam durch die Armee Israels getötet wurde. Die Buße der Welt, also die Reue der Welt, muss ich sagen, Betrübnis der Welt bewirkt den Tod. Noch ein solches Beispiel. Und dann haben wir dieses schreckliche Thema hier, Selbstmord. Wir gehen zurück zu Matthäus 27. Ich sage Selbstmord, ich sage nicht Suizid. Suizid heißt ja ganz wörtlich Selbsttötung. Aber Tötung ist neutral. Tötung kann ein Mord sein, das ist unerlaubtes Töten. Und Töten kann auch sein, ein legales Töten. Ja? Immer wieder kriege ich Mails, ja, wie kann das sein, dass Israel Menschen tötet? Bis jetzt hat Israel etwa 4000 Terroristen getötet in den vergangenen Wochen. 4000 Terroristen. Wie können die das machen? Es steht doch in 4. Mose 20, du sollst nicht töten. Da muss man erklären, es gibt verschiedene Wörter für töten auf Hebräisch. Harak, Razach und so weiter. Lehamit. Aber hier steht Lotirzach, also Razach. Und Razach heißt illegal töten. Aber es ist so, dass in 1. Mose 9 hat Gott die Obrigkeit eingesetzt und dort hat er der Obrigkeit gewissermaßen das Schwert gegeben. Wer Menschenblut vergießt, durch den Menschen soll sein Blut vergossen werden. Nicht Gott greift ein. Man kann nicht einfach rechnen, Gott wird irgendwann eingreifen. Sondern Gott hat die Obrigkeit eingesetzt und das erklärt der Apostel Paulus in Römer 13. Wenn er von der Obrigkeit spricht, sagt er, dass Gott ihr das Schwert gegeben hat. Die Gemeinde, die Kirche, also Kirche im richtigen Sinn verstanden, hat keine Schwertgewalt. Das war ein riesen Irrtum in der Kirchengeschichte, gerade im Zusammenhang mit der Kirche von Rom, die eben sich nicht Gottes Wort unterworfen hat und das Schwert an sich gerissen hat. Aber dem Staat hat Gott das Schwert gegeben und darum war das eben jetzt im Krieg, wo die israelische Armee die Bürger Israels schützen will vor weiteren Terroranschlägen, ist es so, dass diese Schwertgewalt eingesetzt wird und das ist nicht im Widerspruch zu 4. Mose 20. Und Suizid ist eben nicht einfach Selbsttötung, sondern Selbstmord. Gott ist der Besitzer und der Geber des Lebens. Und wir haben kein Recht, das Leben eben selber zu bestimmen, indem wir Babys im Mutterleib zum Tod verurteilen. Geht nicht. Wir haben kein Recht dazu. Und auch alte Menschen, die angeblich eine Last sein sollen für die Kassen und so weiter, wir haben kein Recht, ihre Existenz zu verkürzen, bis dass der Herr sie abruft. Und auch uns selber dürfen wir nicht das Leben abkürzen. Dann ist es eben nicht einfach Selbsttötung, sondern Selbstmord. Und nun dieses traurige Thema. Wie viele Fälle gibt es in der Bibel, die beschrieben sind? Hat das niemand jemals nachgesucht? Es sind 6 im Alten Testament und der 7. ist Judas im Neuen Testament. Ich gebe einfach an für die, die aufschreiben. Saul haben wir ja schon gesehen. 1. Samuel 31, 4. Und dann Abimelech, dieser Gewaltherrscher, dieser Illegale, in Richter 9, 54. Und zwar bittet er dort, dass jemand ihn tötet. Aber wenn man eben Tötung verlangt, dann ist das eben auch Selbstmord. Ja? Da gibt es heute Organisationen, die das erledigen wollen. Aber es ist nach der Bibel ist es Mord, weil es nicht erlaubt ist, nach der Bibel das Leben einfach selber zu beenden. Und dann haben wir Simson in Richter 16, 29 bis 31. Er wusste, wenn er die 2 Säulen, auf denen der philistäische Tempel ruhte, und das ist wirklich so, das ist eine Besonderheit der philistäischen Architektur. Manche haben schon gespottet, wie geht das? 2 Säulen einreißen und kracht der ganze Tempel zusammen. Ja gut, das sind eben die Leute, die meinen, das sei ein kananitischer Tempel. Die Kananiter haben anders gebaut als die Philister im Gebiet des heutigen Gazastreifens. Da kommen die Philister und darum herum. Und die typische Bauweise ist so, dass es 2 zentrale Säulen gab, die alles trugen. Ich weiß noch, als ich das erste Mal eine Ausgrabung besuchte, die ist heute mitten in Tel Aviv, und da haben wir einen philistäischen Tempel ausgegraben, aus biblischer Zeit. Und da sieht man die 2 zentralen Säulen. Und die musste Simson einreißen und damit tötete er sich selbst. Eine ganz schreckliche Geschichte. Und dann weiter der Waffenträger von Saul. Der bringt sich dann auch um. Nämlich in 1. Samuel 31, Vers 5. Und dann weiter Ahitophel. 2. Samuel 17, 23. Das war ein Jude. Wirklich par excellence. Blitzgescheit. Und zwar war der so intelligent, dass man sagte, sein Rat wurde angesehen wie das Wort des Herrn. Das muss ich vorstellen. Aber es war menschliche Intelligenz. Gut, wenigstens nicht künstliche Intelligenz. Aber menschliche Intelligenz, aber wirklich vom Unglaublichsten. Dass man in der Gefahr war, das dem Wort Gottes gleichzustellen. Ja. Ist übrigens auch eine Gefahr mit künstlicher Intelligenz. Also man denkt, wow, man kann einfach so Fragen stellen und dann blub, in Sekundenschnelle hat man da einen Bericht zu einem Thema. Aber wenn man feststellt, wie viel Falsches berichtet wird, weil es eben keine Intelligenz ist. Es ist eben KI, nicht wirkliche Intelligenz. Und es ist nicht mehr da, als was gefüttert wird und dann kombiniert wird. Aber mehr nicht. Also, dieser Eidhofel war so intelligent und sein Rat so treffsicher. Und er hat sich eben gegen David aufgelehnt und hat diese Revolution von Absalom gegen seinen eigenen Vater hat er unterstützt und hat dem Absalom wirklich teuflischen Rat von höchster Intelligenz gegeben. Und da hat es einer geschafft, das zu torpedieren. Und hat gesagt, ja, es ist schon so. Ahitophels Rat ist immer quasi richtig. Aber hier in diesem einen Fall, und das war ein Rat, der hätte David das Leben kosten können. In diesem einen Fall hat er geirrt. Und dann hörte man nicht auf Ahitophel. Und als er das gesehen hat, hat er mit seinem Leben Schluss gemacht. Und hat sich erhängt. Und das ist der einzige Fall von Erhängen im Alten Testament und dann Judas im Neuen Testament. Und dort Ahitophel hat sich gegen David gerichtet und Judas gegen den Ben-David, den Sohn Davids, den Messias. Und beide sind so auf schreckliche Art durch Erhängen verendet. Ja, und dann ist noch das Beispiel von diesem gottlosen König Simri in 1. Könige 16, Vers 18. Der hat das Haus angezündet und sich so durch Feuer umgebracht. Also alle Fälle sind wirklich nur schrecklich. Und es ist ganz wichtig, wenn es Gläubige gibt, die in dieser Hinsicht gefährdet sind, dann müssen sie sich diese 7 Fälle vor Augen führen und müssen einfach sagen, es ist ein No-Go. Wenn solche Gedanken kommen, das ist keine Option. Nie und nimmer. Der Herr hat unser Leben in der Hand. Und wie das Daniel so schön sagt, in Daniel 5 zu Belsazar, der Gott, in dessen Hand dein Odem ist, ihm hast du nicht die Ehre gegeben. Ihn hat er gelästert. Also Gott hat unseren Lebensodem in der Hand. Und wenn der Moment kommt, wo der Herr uns zu sich nehmen will, dann lässt er los. Weltlich gesprochen. Aber nicht wir bestimmen, wann. Sondern der Herr hat unseren Lebensodem in seiner Hand. Ja, gehen wir zurück zu Matthäus 27. Also Judas sieht, dass das nicht richtig war, aber das ist eben noch nicht Buße. Das ist eben Umdenken. Wie diese Frau, die das wirklich lehrmäßig, autoritativ, wirklich genau so, wie das in 1. Timotheus 2, Vers 12 gesagt wird, ich erlaube aber einer Frau nicht zu lehren, noch über den Mann zu herrschen. Ich meine, das ist nicht, liebreiche Lehre ist auf ihrer Zunge, von der tugendhaften Frau in Sprüche 31, sondern wirklich mit Autorität, um mir den Mund zu stopfen. Und sie haben mir gesagt, eben Buße, das ist nur Umdenken. Nein, er hat auch umgedacht. Ja, gesagt, ich habe gesündigt, ich habe schuldloses Blut überliefert. Und da sagt er selber, dass er eben Christus bösartig überliefert hat. Ich weiß, es gibt ja Leute, die wollen Judas rechtfertigen und sagen, das war alles gar nicht so schlimm. Und überhaupt das Wort überliefern, das werde ja auch gebraucht im Sinn von einfach übergeben. Ja, aber der Sinn von überliefern ist hier schuldloses Blut. An die Feinde ausgeliefert. Und er hat gesagt, er hat gesehen, das geht gar nicht. Und da bringt er das Geld zurück. Er warf die Silberstücke in den Tempel. Und also in einem Verzweiflungsakt, hat das Geld genommen und hat das im Tempel weggeschmissen. Und dann haben die führenden Priester darauf reagiert, Vers 6. Lest du nochmals, Christian.
Die hohen Priester aber nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht erlaubt, sie in den Tempelschatz zu werfen, weil es Blutgeld ist. Sie hielten aber Rat und kauften dafür den Acker des Töpfers zum Begräbnis für die Fremden. Deswegen ist jener Acker Blutacker genannt worden bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, er spricht, und sie nahmen die 30 Silberlinge, den Preis des Geschätzten, den man geschätzt hatte seitens der Söhne Israels, und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie mir der Herr befohlen hat.
Ja, also heuchlerische Gerechtigkeit. Sie sagen, nein, das geht nicht. Solches Blutgeld darf man nicht als Spende im Tempel akzeptieren. Ich war im Frauenvorhof, gab es in den umgebenden Säulenhallen gab es eine Serie von Opferstöcken für verschiedene Zwecke. Und zwar hatten die so die Form eines Schofarhornes. Und darum sagt der Herr Jesus in der Bergpredigt, wenn du Almosen gibst, so sollst du das nicht vor dir herposaunen wie die Heuchler. In Anspielung auf die Schofarhornform dieser Opferkästen. Und da wollte also Judas quasi das Geld reingeben. Und die sagen, nein, das geht nicht, das ist Blutgeld. Aber sie haben ihn dazu verführt. Durch Bestechung. Was das Gesetz, wie wir letztes Mal gesehen haben, ganz klar verboten hat. Richter dürfen sich nie, in keinem Fall bestechen lassen. Sie haben es gemacht. Und jetzt sagen sie, ja gut, dann können wir dieses Geld für einen guten Zweck einsetzen. Wir kaufen ein billiges Grundstück. Und zwar dieser Acker des Töpfers. Und dieser Acker befand sich im Tal Hinnom. Wenn man in Jerusalem von der Altstadt runtergeht zur Davidstadt und dann noch weiter bis ganz runter zum Siloah-Teich, der ja schön ausgegraben worden ist, dort hat man schon vor vielen Jahrzehnten die Überreste von dem Misttor gefunden. Ashpot, das Misttor. Dort hat man den Abfall rausgeführt ins Tal Hinnom, um dort zu verbrennen. Und dieses Tor wird in Jeremia genannt das Scherbentor. Weil dort ein Töpfer alle missratenen Gefäße oder kaputten Gefäße, die hat er dort hingeschmissen. Das war also wirklich ein Feldstück oder ein Ackerstück voll von Scherben. Minderwertig. Und das haben sie gesagt, das kaufen wir. Dort im Tal Hinnom. Und dann kann man dort die Fremden, die kein Geld für das Begräbnis aufbringen können, kann man dort begraben. Und so hat man diese Immobilie dann genannt Blutacker. Und nun erklärt Jeremia, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist. Und sie nahmen die 30 Silberstücke, den Preis des Geschätzten, den man geschätzt hatte seitens der Söhne Israels, und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie mir der Herr befohlen hat. Jetzt haben wir ein Problem. Davon steht nicht im Buch Jeremia. Gut, das Scherbentor kommt dort vor, also ein Zusammenhang besteht. Und in Jeremia 7 wird auch darüber gesprochen, wie Tote begraben werden im Tal Hinnom. Das ist auch ein Zusammenhang. Und es wird auch gesprochen in Jeremia 18 und 19 über den Töpfer und über das Töpfertor, das gerade dort beim Tal Hinnom war. Aber dieser Vers findet man dort nicht. Aber in Sacharja finden wir Folgendes. Sacharja 11. In Sacharja 11 spricht der gute Hirte, der von seiner Herde abgelehnt, verworfen wurde. Nur ein kleiner Teil der Herde war ihm günstig gesinnt. Und dann sagt der Hirte, ja, wenn ihr mich nicht wollt, dann gebt mir doch meinen Lohn für die Arbeit, die ich bisher getan habe. Liest du, Christian, Sacharja 11, Vers 12.
Und ich sagte zu ihnen, wenn es recht ist in euren Augen, gebt mir meinen Lohn, wenn aber nicht, lasst es bleiben. Und sie wogen meinen Lohn ab, 30 Silberschekel. Da sprach der Herr zu mir, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Wert, den ich ihnen wert bin. Und ich nahm die 30 Silberschekel und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer hin. Dann zerbrach ich meinen zweiten Stab Verbindung, um die Bruderschaft zwischen Juda und Israel ungültig zu machen.
Danke. Also, das ganze Kapitel lege ich aus, im Vers für Vers, in meiner Serie auf YouTube, Roger Levy Live, über das Buch Sacharja. Aber darum wollen wir da nicht nochmals alle Verse durchgehen, um den Zusammenhang mit Matthäus 27 noch mehr herzustellen. Aber das Wesentliche müssen wir sehen. Hier spricht also der Messias, also mein Lohn. Ihr wollt mich nicht, dann gebt mir meinen Lohn. 30 Silberschekel. Und dann sagt Gott zum Messias, wirf ihn dem Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet bin. Mit der Verwerfung des Messias haben sie auch Gott, den Vater, verworfen und haben quasi seine Wohltaten mit 30 Silberschekel abgerechnet. Auch wenn das so ein paar tausend Franken wären, oder ein paar tausend Euros, als Wert für den Messias, Wert für Gottes Dienst, schrecklich. Und dann sagt der Messias, und ich nahm die 30 Silberschekel und warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer, hin. Und ich zerbrach meinen zweiten Stab, Verbindung, um die Brüderschaft zwischen Juda und Israel zu zerbrechen. Nach der Verwerfung des Messias wurde Israel weltweit zerstreut. Da ist diese Verbindung im Volk durch das Zerbrechen des Hirtenstabes, Verbindung, eben aufgelöst worden. Aber hier haben wir all diese Details, die genau übereinstimmen, inhaltlich mit diesem ähnlichen Zitat da, das Matthäus da wiedergibt. Und sie nahmen die 30 Silberstücke, den Preis des Geschätzten, den man geschätzt hatte, von Seiten der Söhne Israels und gaben sie für den Acker des Töpfers, wie mir der Herr befohlen hat. Aber was uns auffällt, es ist nicht genau das Gleiche, aber inhaltlich übereinstimmend. Und wir haben hier in Sacharja alles. Also 30 Silberschekel wurden Judas gegeben. Und dann hat er das in den Tempel geworfen, weil sie ihn heute. Aber das wurde nicht akzeptiert als Blutgeld. Und darum hat man dann dieses Immobiliengeschäft gemacht mit dem Feld für das Begräbnis der Armen. Und so hat sich das erfüllt. Ich warf sie in das Haus des Herrn, dem Töpfer, hin. Der hat das Geld bekommen, der Töpfer. Also jeder Punkt ist da drin. Und das ist ironisch, wenn Gott sagt, wirf ihn den Töpfer hin, den herrlichen Preis, dessen ich von ihnen wert geachtet bin. Ich war in 2. Mose 21, 32 ist die Pflichtsumme, die Haftpflichtsumme, wenn aus Versehen zum Beispiel ein Stier aus dem Stall einen Nachbarn getötet hat, und zwar einen Knecht, einen Sklaven, dann musste man dem geschädigten Besitzer des Knechtes musste man 30 Silberschekel bezahlen. Das heißt, die haben genau diese Zahl, 30 Silberschekel, gewählt, um zu sagen, das ist der Wert von einem toten Sklaven. Und der Herr hat als der gute Hirte Israel geweidet, hat gepredigt im ganzen Land Israel und hat nur Gutes getan, hat geheilt und hat Tote auferweckt. Und dann wird er für 30 Silberschekel, also mit der Summe, Haftpflichtsumme für einen toten Sklaven. Darum ironisch, diesen herrlichen Preis. Aber jeder Punkt ist wirklich da drin. Nun ist die Frage, was machen wir damit? Hier steht, da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist. Und wir sehen, aber im Alten Testament finden wir es in Zacharia. Ja, das Einfachste ist für die Gottlosen, ja, Matthäus hat sich geirrt. Matthäus. Jetzt haben wir das Matthäus-Evangelium durchgegangen, aus jüdischem Hintergrund. Und wir haben gesehen, das ist ja jemand, der das geschrieben hat, der sich in den feinsten Feinheiten des Judentums und des Alten Testaments auskennt. Und der irrt sich. Aber steht wirklich in allen Handschriften, das ist der normale Text, der steht eben Jeremia und nicht Zacharia. Was hilft, da müssen wir nicht einen ingressiven Aorist beiziehen. Das ist nur eine Möglichkeit von vielen Problemlösungen. Aber lesen wir mal ganz genau. Christian, nochmals ganz langsam und genau. Matthäus 27, 9.
Da wurde erfüllt, was durch den Propheten Jeremia geredet ist, der spricht.
Ja, und jetzt kommt's. Was steht hier? Ich höre es nicht recht.
Geredet.
Geredet ist nicht dasselbe wie geschrieben. Es kann zwar sein. Wir können schon Stellen zeigen, wo steht, dass der Prophet geredet hat und da steht dann auch geschrieben. Ja, die Propheten haben geredet und geschrieben. Aber nicht alles, was sie geredet haben, wurde in der Schrift aufgeschrieben. Ein Beispiel bitte. Von dem Propheten Wort.
Judas. Mit dem Henoch.
Ja, was? Judas zitiert Henoch. Aus vorsintflutlicher Zeit. Judas, Vers 14. Und da sagt er nicht, wie geschrieben steht. Und dann kommt das Henoch-Zitat. Der Herr ist gekommen inmitten seiner heiligen Tausende. Nein, sondern es heißt, Henoch hat geweissagt. Er hat das gesagt, aber das wurde nicht in der Heiligen Schrift aufgeschrieben, sondern neben der Heiligen Schrift wurde das im Judentum überliefert. Und Judas hat das aufgenommen. Und das hat er übrigens nicht aus dem betrügerischen Buch Henoch genommen. Das ist ein Buch von einem Betrüger, das aber im Judentum nie als Heilige Schrift akzeptiert wurde. Und der hat eben diese Tradition auch gekannt. Darum hat er dieses Zitat auch gebracht. Aber Judas hat das aus der jüdischen Literatur, oder jüdischen Überlieferung, muss ich sagen, übernommen und dann unter Inspiration des Heiligen Geistes den Judasbrief verfasst. Und jetzt ist es Heilige Schrift. Jetzt können wir sagen, es steht geschrieben in Judas, Vers 14. Aber es gab eben auch Dinge, die nebenher überliefert wurden. Zum Beispiel die zwei Zauberer in Ägypten. Wie hießen die?
Jannes und Jambres.
Jannes und Jambres. 2. Timotheus 3. Wo steht das im Alten Testament? Nirgends. Da steht einfach die Zauberer. Aber Paulus sagt Jannes und Jambres. Und das sind ägyptische Namen. Also ägyptisch meint nicht ägyptisches Arabisch, sondern das meint die altägyptische Sprache der Hieroglyphen. Und das wurde aber im Judentum überliefert. Zum Beispiel im aramäischen Targum zu 2. Mose, da findet man diese Namen. Ein bisschen anders ausgesprochen, aber gerade erkennbar als Jannes und Jambres in 2. Mose 7 hat man in jeder rabbinischen Bibel. Das wurde also überliefert und Paulus hat diese Namen benutzt. Und das, was steht in 2. Timotheus 3, das ist Heilige Schrift. Aber vorher war das überliefert, nicht in der Heiligen Schrift. Und so gab es solche Überlieferungen und da hat Matthäus dieses Wort genommen von Jeremia, das er gesprochen hat. Und dieser Jeremia hat darüber gesprochen, weil er ja auch über das Begräbnis spricht im Tal Hinnom, Jeremia 7. Er spricht über den Töpfer und das Töpfertor in Jeremia 18, 19. Und in Jeremia 32, da kauft er selber ein Grundstück. Da ist eine Nähe drin. Und so hat Jeremia auch gesprochen, im Zusammenhang mit dem Messias wird das so sein, dass eben er für 30 Silberstücke wird er verkauft werden. Und das kommt dann eben dem Töpfer zugute, der seinen Acker verkaufen wird. Ja, und so ist es wichtig, also hier festzuhalten, was durch den Propheten Jeremia geredet ist. Das wurde nicht in der Heiligen Schrift aufgeschrieben, sondern parallel überliefert. Aber Sacharja wurde nach Jeremia eben inspiriert, diese Gedanken im Buch Sacharja, in dem Kapitel über den guten Hirten, Sacharja 11, einzubringen. Und damit ist das Problem gelöst. Also eine Problemlösung ist ganz, ganz genau lesen. Und nochmals lesen. Aha. Ja, jetzt haben wir etwas gelöst. Und jetzt noch zum Schluss müssen wir noch etwas lösen. Hier heißt es, Judas erhängte sich und in Apostelgeschichte 1, gerade kurz vor, ich komme, kurz vor Pfingsten, im Obersaal auf Zion 2, also draußen vor dem Zionstor der Altstadt von Jerusalem heute, da spricht Petrus einige Wochen nach dem Selbstmord von Judas über diese Angelegenheit. Lies du, Christian, noch Vers 15 in Kapitel 1 und folgende.
Und in diesen Tagen stand Petrus in der Mitte der Brüder auf und sprach, und es war eine Menge von etwa 120 Personen beisammen. Ihr Brüder, es musste die Schrift erfüllt werden, die der Heilige Geist durch den Mund Davids vorhergesagt hat über Judas, der denen, die Jesus festnahmen, Wegweiser geworden ist. Denn er war uns zugezählt und hatte das Los dieses Dienstes empfangen. Dieser nun hat zwar von dem Lohn der Ungerechtigkeit einen Acker erworben, ist aber kopfüber gestürzt, mitten in zwei geborsten und alle seine Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und es ist allen Bewohnern von Jerusalem bekannt geworden, sodass jener Acker in ihrer eigenen Mundart Hakeldamach, das ist Blutacker, genannt worden ist. Denn es steht im Buch der Psalmen geschrieben, seine Wohnung werde öde und es sei niemand, der darin wohne. Und sein Aufseheramt empfange ein anderer.
Ja, danke bis dahin. Also hier steht nichts von Erhängen, sondern es heißt, dass er gestürzt ist, kopfüber, mitten in zwei geborsten, alle Eingeweide ausgeschüttet. Und jetzt, was machen die Gottlosen? Widerspruch. Unglaublich. Die können nicht 45 Jahre warten. Also wenigstens, man kann dann noch länger warten. Es gibt Dinge, die, da musste man mindestens 2300 Jahre warten. Das Problem der Zahlen der Könige von Israel und der Könige von Juda in Büchern Könige und Chroniker brachte keiner zusammen. Und zwar seit der Septuaginta-Übersetzung, die versuchte, das zu reparieren in ihrem Sinn, die haben alles noch schlimmer gemacht, weiß man, da gibt es ein Problem mit den Zahlen. Und das wurde erst im 20. Jahrhundert gelöst, indem man herausgefunden hat, es gibt unterschiedliche Zählsysteme. Und wenn man die beachtet, geht alles schön auf. Alles. Aber da musste man mindestens 2300 Jahre warten. Also, aber hier müssen wir nicht so lange warten. Es ist so, Judas hat sich zuerst erhängt. Zum Beispiel irgendwo, außerhalb der Stadt von Jerusalem, irgendwo an einem Baum. Und dann hing er da. Und im Frühjahr, das ist für Begriffe hier bereits Sommer, je nachdem Hochsommer, da geht natürlich der Verwesungsprozess schnell voran. Manche haben gedacht, vielleicht ist nach dem Erhängen der Strick gerissen und dann ist der Kopf übergestürzt und dann sind die Eingeweide herausgekommen. Ein Problem: Wenn der Strick reißt, dann fällt man nicht kopfüber. Und es ist so, dass das Gewebe ist so intakt, da kommen nicht einfach die Eingeweide heraus. Das funktioniert nicht so. Aber, also Verzeihung, ich muss jetzt einfach doch erklären, wie es geht. Durch die Verwesung, im Verwesungsprozess bilden sich ganz viele Bakterien, auch in der Bauchgegend, und die bilden Gase. Und man kennt das Phänomen, dass dann der Unterleib aufschwellt. Und die Haut wird brüchig durch die Bakterien und dann kann es zu einem Riss kommen, wo die Eingeweide austreten. Und jetzt noch etwas, der Ausdruck kopfüber gestürzt. Prenes genomenos. Prenes kann heißen kopfüber, aber es kann auch bedeuten aufgeschwollen. Das Wort fallen ist gar nicht drin im Text. Ja, als der Mann in Apostelgeschichte 20 zum Fenster hinausfällt, das ist das Wort pipto, also fallen. Aber da nicht, sondern man kann das Wort brennes, eben wie Moulton Milligan in ihrem Koine griechisch Wörterbuch erklären, mit schwellen übersetzen. Also aufgeschwollen ist dann das Entzweigeborsten geschehen und die Eingeweide sind ausgeschüttet worden. Und warum erwähnt das Petrus? Nicht einfach, um uns etwas Schreckliches zu sagen, sondern es soll daran erinnern, so schrecklich, wenn ein Mensch seine Sünde einsieht und nicht zum Herrn geht. Das ist das Furchtbare. Und darum ist das uns so aufgeschrieben, dass wir sehen, diese ganze Schrecklichkeit, diese Finsternis, in die Judas gegangen ist. Und dabei kannte der Herr Jesus das Licht der Welt. Ist mit ihm herumgereist. Und er hat sich einfach in seinem Herzen verschlossen. Und darum wird uns das so gesagt. Aber es ging ja darum zu zeigen, kein Widerspruch. Der eine Schreiber, Matthäus, schreibt das und Lukas schreibt die Fortsetzung. Und wir setzen es zusammen und dann haben wir das ganze Bild. Und so geht das dauernd beim Lesen der Bibel. Ja, also dann wollen wir hier zum Schluss kommen und einfach zum Schluss nochmals betonen, wie wunderbar der Kontrast mit Petrus, der zum Herrn ging und hat seine Gnade erlebt, sein Licht und Vergebung bekommen. Und dann durfte er jahrzehntelang einen gesegneten Dienst tun zum Segen von vielen Schafen in der Herde des Herrn. Ja? Ja, genau. Danke. Sehr gute Frage. Warum haben die das so genau so gemacht, wie es hier steht? Sie hätten ja, sagen wir, 40 Silberstücke nehmen können, um einfach die Erfüllung zu umgehen. Das funktioniert nicht. Der Mensch kann tun, was er will, er kann die Prophetie Gottes nicht verändern. Und ein Beispiel. Im Jahr 70 wurde Jerusalem von der römischen Armee belagert und dann ging der Krieg im Frühjahr los. Ein brutaler Krieg von 140 Tagen, bis die Stadt dem Erdboden gleichgemacht wurde. Aber der damalige Feldherr Titus wollte den zweiten Tempel in Jerusalem verschonen. Weil das Gebäude war fantastisch. Die Rabbiner schreiben ja im Talmud, wer den zweiten Tempel nicht gesehen hat, der hat noch nie ein schönes Haus gesehen. Das ist so großartig. Und er wollte dieses Gebäude erhalten, trotz des Krieges. Ja gut, aber es war ganz klar vorausgesagt von dem Herrn, der Tempel wird untergehen. Und auch Daniel 9 sagt, das Volk des kommenden Fürsten wird die Stadt und das Heiligtum zerstören. Und Josephus Flavius, der ja Augenzeuge dieses Krieges war, schreibt in Der jüdische Krieg, wie in der Eskalation des Krieges ein Soldat ungehorsam war und hat einen Feuerpfeil auf das Tempelhaus abgeschossen. Und dann ging das Tempelhaus in Flammen auf und eben der Brand nahm so überhand, dass man sah, das Haus, das Tempelhaus ist verloren. Und so wurde dann schließlich der Tempel abgerissen. Und wir haben heute noch die Spuren, wie einzelne Steine von den Soldaten nachher noch abgetragen wurden, um so viel kaputt zu machen, wie nur geht. Also, der große General Titus wollte eigentlich etwas anderes, als was die Schrift sagt. Aber es kommt so, wie es die Schrift vorausgesagt hat. Und da hilft es nicht, ob jemand bewusst versucht, Prophetie zu erfüllen oder eben versucht, bewusst Prophetie nicht zu erfüllen. Es geht einfach in Erfüllung. Und noch ein modernes Beispiel. Die ersten jüdischen Siedler, die ab 1882 wieder zurückkehrten in großer Menge ins Land der Väter, das waren zu großen Teilen Sozialisten. Und nicht etwa religiöse Juden. Und ich kam zurück ins Land und haben gesehen, oh, das Land ist eine Wüste, wir müssen das wieder fruchtbar machen. Und was einfach wichtig ist, wir müssen heimkehren ins Land der Väter. Überall werden wir gehasst. Juden werden gehasst, weil sie Juden sind. Und wir sind nirgends erwünscht. Also, kein Land sagt, oh, wir würden so gerne mehr Juden haben. Bitte kommt, wir lieben euch so. Das gibt's nicht. Und sogar jetzt in ihrem eigenen Land sagt man, warum sind die da? Unglaublich. Aber das Wort Gottes hat vorausgesagt, Hesekiel 36, Vers 24, Gott wird sie sammeln aus allen Nationen und sie heimführen in ihr Land. Und die Wüste wird wieder aufblühen, wird wie ein Garten werden, sagt auch Hesekiel 36. Und nun, das waren Sozialisten. Und denen ging es nicht darum, die Bibel zu erfüllen. Sondern sie haben gesagt, wir müssen eine Lösung haben für die jüdische Frage. Und da müssen wir halt jetzt diese Wüste wieder fruchtbar machen. Und dabei haben sie das Wort Gottes erfüllt. Und so könnte man noch ganz viele Beispiele aus der modernen Zeit zeigen, wie einfach alles in Erfüllung geht, obwohl das die Menschen gar nicht deshalb taten, weil es in der Bibel steht. Aber sie haben genau das erfüllt, was die Schrift vorausgesagt hat. Ja, wollen wir hier schließen.